So, like, did you fuck?
Couple Off,
der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 55.
Rises and Falls.
Hallo zusammen.
Hallo.
Ich bin Mutter. Was? Ohne Mutter zu sein. Ich bin so fertig.
Wie kannst du das so verkürzen? Das ist eine viel ausführlichere Erklärung, die dahinter steht. Wir haben zurzeit Einschlafprobleme, eigentlich nur Iris.
Durchschlafprobleme.
Ich kriege das einigermaßen
hin. Und Ausschlafprobleme auch.
Aber es liegt eben, deswegen sagst du Mutter ohne Mutter zu sein, an einem Baby, das im Haus gegenüber bei offenem Fenster, weil es so heiß ist, schreit und in Ruhe gelassen wird beim Schreien. Aber du wirst nicht in Ruhe gelassen, du wachst auf.
Ja, und dann sind hier auch sehr viele Kinder um uns herum und dann morgens. Ich finde das ja süß. Ich finde es ja süß, wenn die kleinen Knirpse um 7 Uhr morgens ihrer Mutter 80 Mal sagen, wie sehr sie sie lieben. Ja. Aber irgendwann will ich halt auch morgens am Fenster stehen und die Kinder anschreien und sagen, I love you.
Das stimmt. Also davon bin ich heute früh auch wach geworden.
Ja.
Und ich war auch ein bisschen matschig, das stimmt.
I love you, Mom. Das ist sehr süß, aber ich weiß jetzt, wie sehr sie ihre Mutter lieben.
Ja.
Und das höre ich jeden Morgen.
Das ist die essentielle Frage. Weiß die Mutter es?
Ja,
vielleicht hatten die Kinder das Bedürfnis, es ihr mehrfach zu sagen, weil die das einfach nicht so richtig wahrnehmen. Aber ich bin ja schon mal froh, Iris, dass du niemanden jetzt begrüßt hast mit Foot. Das hast du heute zu mir schon dreimal gesagt, in deiner Laune.
Ach, es ist so unangenehm. Ich habe das Wort nie benutzt, ne?
Ja, ist für mich auch wirklich neu aus deinem Mund, das zu hören.
Ich habe es nie benutzt.
Kennt ihr dieses Wort, Foot? Was heißt es eigentlich?
Pisse.
Bist du sicher?
Oder? Foot.
Guck mal nach. Ich komme aus dem Rheinland und ich meine mich dunkel zu erinnern, das vor knapp 20 Jahren erklärt bekommen zu haben, dass das Arsch heißt.
Was? Bein, Fuß, Lauf bei Wildtieren? Attraktives Hinterteil, schöner
ja.
Hintern.
Ja, ist doch der Arsch. Genau, ich erinnere mich, ich hatte einen Fahrlehrer und der wollte mir einen Witz erzählen. Der war so ein richtiger Rheinländer. Und sein Witz war, was hältst du, wenn du 4 Finger in der Foot hast? Der Domrut. So habe ich den Witz in Erinnerung. Er schmeißt sich weg, ich check gar nichts. Und dann hat er es mir auf Deutsch übersetzt und meinte, was hast du, wenn du 4 Finger im Arsch hast? Den Daumen draußen. Und ich dachte was ist der Witz? Ich verstehe ihn immer noch nicht.
Oh mein Gott, ich habe den immer falsch verstanden.
Aber du kennst diesen Witz?
Ja, klar. Aber ich dachte nicht, dass die 4 Finger...
Du dachtest, die wären woanders drin.
Ja.
Das macht aber den Witz mal. Aber weniger... Also kein bisschen anders. Es wird nicht lustiger oder weniger lustig.
Ich verstehe den auch nicht. Das ist ekelhaft einfach nur.
Jo.
Aber warte mal, ich muss mal googeln. Foot...
Iris.
Was?
Ich muss jedes Mal piepsen, was du da gerade sagst. Mach mir nicht so viel Arbeit.
Ja, doch. Ist eine vulgäre Bezeichnung.
Aber
das grobe Schimpfwort gegen Frauen sollte auch gegen Männer für. Warte mal, wo ist denn hier Foot?
Guck gleich mal, was Hundsfott ergibt. Weil das gibt's ja auch noch. Und das steht sogar bei Schiller und so.
Futter,
Elend Hundsfott.
Foot, Futternagetiere, Foot.
Futternagetiere,
Guck mal,
Foot.
Bei ente.tv gibt's rasierte Footporno.
Bitte?
Kannst du das alles piepsen? Das musst du wirklich piepsen, sonst denkt er, ja, ich bin gerade bei Google. Was soll ich denn machen? Das habe ich gerade gegoogelt.
Ich kann dir einen Tipp geben, kann nur meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass du da nicht auch die Ente findest. Würde nämlich passen, ich benutze nicht mehr Google, ich benutze jetzt immer DuckDuckGo.
Also, ich gebe jetzt Foot bei DuckDuckGo ein.
Aha.
Foot Investments.
Siehst du? Das ist schon anspruchsvoller.
Oh, okay. Also ich werde das Wort ab heute nie wieder weiter benutzen.
Also Iris, von mir aus sag weiter Foot und von mir aus auch und was dir alles einfällt. Mir fällt nicht mal so viel Schlimmes jetzt gerade ein, was ich wegpiepsen müsste. Aber wir müssen dran denken, wer uns zuhört. Ich habe zum Beispiel den Verdacht, dass uns die Kita aus unserer Nachbarschaft zuhört.
Warum?
Weil die eine Nummer draufgelegt haben, nachdem wir gesagt haben, was die da für Partys feiern und ihr Party-Animateur. Du hast ja den Satz gesagt, verpiss dich, du bist halt nicht Kurt Cobain. Das haben die gehört und jetzt verhalten sie sich wie Kurt Cobain. Die machen jetzt, die machen Konzerte. Es gibt jetzt Kita-Konzerte.
Hier, das ich spiel, ist so irre.
Ich habe was aufgenommen wieder, ohne Video. Das verletzt keine Persönlichkeitsrechte. Aber ihr müsst das hören, was in dieser Kita abgeht. sondern man hört an der Aufnahme, dass ich wirklich ein Stück weit weg davon bin. Aber trotzdem dringt dieser Konzertsound zu uns rüber. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meinem Kindergarten damals so ein Konzert hatte. Mit Jubeln und allem.
Ich auch nicht, ich wurde vermöbelt im Kindergarten.
Ey, ich ja auch, ne? Aber nicht von der Nonne.
Von
den anderen Kindern, ja. Die mochten mich nicht. Ah. Womit wir eine super Überleitung hätten zu unserer schönen neuen Kategorie.
Was ist dein Scheißproblem?
Hallo ihr beiden, ich höre gerade eure Podcast-Folge Stories und bin irgendwie in ganz absurde Gedanken abgerutscht gerade und habe jetzt irgendwie bemerkt, gedacht, dass ich Angst habe, ein schlechter Mensch zu sein und es nicht zu merken. Irgendwie habe ich, glaube ich, Angst, mir eine Geschichte über mich zu erzählen, von der ich vielleicht eigentlich weiß, dass sie nicht stimmt, wo ich mir aber einrede, dass sie stimmt. Ich frage mich ein bisschen, woher das kommt, ob das so ist, ob es überhaupt eine wahre Geschichte über mich oder über einen Menschen generell gibt und ob das normal ist. Haben das andere Menschen auch?
Ich habe eine sehr spezifische Antwort aus drei Worten. Kommt drauf an.
Ja.
Das ist leider in mir eine Antwort auf die Hälfte aller Fragen auf der Welt. Vor allem bei ganz vielen Interviewfragen denke ich mir oft, da muss man doch antworten, kommt drauf an.
Mhm.
Und in dem Fall kommt es halt total drauf an, was ist denn konkret die Geschichte, die sie sich über sich erzählt?
Und die Frage ist ja auch, ob sie dann in alltäglichen Momenten darunter leidet.
Ja.
Oder ob andere Mitmenschen in Leidenschaft gezogen werden.
Ja, das würde es dann erst schlecht oder schädlich machen. Vielleicht ist es ja was, woran sie wächst, dass sie was zu Gutes sich über sich selber erzählt und da hineinwächst. Das wäre gut.
Ich habe nämlich mal von einem Therapeuten gehört.
Ja.
Ich habe mich mal über eine Person aufgeregt.
Mhm.
Und dann hat er mir gesagt, pass mal auf, wenn der so ist, dann ist das vielleicht in Ordnung, dass diese Person ein System für sich geschaffen hat, was man einfach nicht mehr zu sehr hinterfragen sollte, sondern die Person überlebt damit.
Ja.
Die kommt damit klar. Also sollte man das nicht mehr aufbrechen und nicht zu sehr hinterfragen.
Das erinnert mich an passiven Krankheitsgewinn.
Was ist das?
Das ist mir erklärt worden, als ich Hypnose gelernt habe damals. Da hat dieser Lehrer gesagt, es gibt zum Beispiel, er hat gesagt, ich nehme jetzt echt extra so ein Klischeebild von einer alten Oma, die den ganzen Tag nichts anderes tut, als zu jammern über ihren Gesundheitszustand, über die Welt und so. Und man könnte ihr mit Hypnose im Unterbewusstsein helfen, andere Glaubenssätze zu haben und so, ja, andere Einstellungen, ein anderes Weltbild und nicht mehr die ganze Zeit zu jammern. Und dass das ihr Untergang sein könnte, wenn man das täte. Weil man ihr das nimmt, was sie im Kern ausmacht, weil sie sich so lange schon daran gewöhnt hat und das zu ihrem Wesen geworden ist. Und dann nimmt man ihr das weg und es ist eine absolute Katastrophe.
Das ist so bitter, ne, wenn man darüber nachdenkt, dass Jammern dein Wesen geworden ist.
Ja, ja.
Aber zurück zu Ihrer Frage, ist sie jetzt ein schlechter Mensch oder nicht?
Kommt drauf an. Nein, ich denke nicht, allein schon, weil sie diese Frage sich stellt und uns stellt. Das alleine bedeutet ja schon, dass Teil ihrer wahren Geschichte ist, dass sie offen bleibt und wissen will und selbstreflektiert bleiben will. Ja? Wenn das Teil ihrer Geschichte ist, die wir bestätigen können, dann ist das schon mal nicht ganz schlecht.
Finde ich auch. Aber wenn ihr Bauchgefühl sagt, guck da nochmal genauer hin. Ich weiß nicht, ob die Story so ganz stimmt, die ich mir da selber erzähle.
Mhm.
Dann würde ich da mal genauer hinschauen und genauer gucken, warum erzähle ich mir bestimmte Dinge. Seltsamerweise habe ich dieses Thema gerade bei mir.
Ja?
Ich habe nicht zu detailliert, würde ich jetzt darauf eingehen, aber ich habe festgestellt, es gibt eine bestimmte Sache, die ich auf andere Menschen projiziert habe.
Mhm.
Und dabei geht es um mich die ganze Zeit. Es geht darum, dass ich das doch eigentlich brauche, was ich dann anderen Menschen immer versuche zu geben, was totaler Schwachsinn ist.
Dass konkret. Was ist es? Was projizierst du auf die anderen?
Also, ich habe immer dieses Gefühl, jeder von uns kennt dieses Gefühl, dass er im Stich gelassen wird, dass er da keine Hilfe bekommt, dass er keine Chancen hat, dass da Steine in den Weg gelegt werden.
Mhm.
Und dann habe ich immer so einen extremen Helferdrang gehabt und habe immer versucht, anderen Menschen irgendwie ganz viele Chancen zu geben. und habe viel dafür getan, dass andere Chancen haben. Mhm. Die haben die gar nicht gewollt. Die haben da gar keinen Bock drauf. Weil die kannten das auch aus ihrer Kindheit nicht, dass man keine Chancen hat. Die sind zum Beispiel in sehr guten Verhältnissen groß geworden. Die wurden immer irgendwie gefördert. Die haben 1000 Sachen gelernt und die hatten eher das Problem mit, was will ich und wie kriege ich überhaupt irgendwie langfristig mal Lust auf etwas.
Werbung.
Mir gefällt es nicht, wie sich das mit HelloFresh weiterentwickelt.
So willst du eine Werbung für HelloFresh anfangen.
Du hast immer für uns beide gekocht.
Ja, das hört doch nicht auf.
Ich habe mich zweimal die Woche auf HelloFresh gefreut. Jetzt verreise ich.
Ja.
Und jetzt hast du ganz bewusst für dich alleine genau da HelloFresh bestellt.
Ja, aber etwas, das du nicht so gerne mitessen würdest. Du magst ja nicht so gerne Fisch und Meeresfrüchte.
Was gibt's?
Es gibt asiatisch glasierten Seelachs auf Sesamreis mit Karottensalat.
Ich mag Seelachs.
Echt?
Ja, weil das ein Fisch ist, der nicht nach Fisch schmeckt.
Okay, das ist ein gutes Kriterium für Gerichte.
Ja.
Ich habe neben den leckeren Gerichten noch was diese Woche erlebt, wo ich gedacht habe, das muss ich doch erzählen in der Werbung. Die Nachbarin war total beeindruckt davon. Es wurde bei ihr ein HelloFresh-Paket abgegeben, weil wir gerade in der Stadt unterwegs waren. Und ich wurde halt angerufen, mir wurde das gesagt.
Die rufen dich an?
Ja.
Krass.
Und siehst du, genau so hat die Nachbarin auch reagiert. Die war richtig beeindruckt.
Ja, na klar. Das sind wir in Berlin nicht gewohnt, so ein Service. Also wie immer können wir euch HelloFresh sehr ans Herz legen. Die Boxen beinhalten frische, hochwertige Zutaten von zertifizierten Erzeugern und die Produkte kommen in recycelbaren Verpackungen und die Lieferung ist nachhaltig und klimaneutral.
Außerdem schmeckt's gut. Wir haben einen Code für euch und zwar HFCOUPLEOFF, alles groß geschrieben, HFCOUPLEOFF. Und damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken.
Kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch und der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen der Codes findet ihr in den Shownotes.
Das war Werbung.
War wieder dein Bauch, Matthias, ne?
Nee, noch schlimmer, das war so ein interner Rülps.
Den lassen wir drin, oder?
Müssen wir, glaube ich, ja. Aber das Witzige war, du hast dich weggedreht vom Mikro, weil du schlucken wolltest und bei mir kam. Bei mir ist Mordor erwacht. In der Speiseröhre. Also, sorry. Du warst dabei, was zu erklären?
Also, ich kriege kein richtig spezifisches Thema hin. Es geht einfach nur darum, ich habe früher so ein bisschen Steine in den Weg gelegt bekommen. Ich habe da so ein Thema. Und ich versuche dann immer, andere zu retten. Und manchmal wollen die gar nicht gerettet werden. Die haben gar kein Interesse daran.
Ich hätte zwar Lust daraus, jetzt gerade aufs Thema überzuleiten, aber wir müssen ganz kurz uns absichern. Haben wir damit Ihre Frage beantwortet?
War
das, was du gerade gesagt hast, irgendwie?
Überhaupt nicht. Okay, ich habe noch eine Antwort darauf.
Aha.
Wir haben alle Abgründe. Wir haben alle eine schlechte Seite.
Oh ja.
Ich glaube ja tatsächlich an diesen Dualismus.
Ja.
Was ist los? Du bist gerade.
Ja, ich war gerade ganz aufgeregt, weil mir was einfällt. Sogar wie die nächste Folge heißen soll. Nämlich Couple of Perverts. Iris, ich will über Perversionen sprechen. Mhm. Abgründe und Perversionen. Mhm. Haben wir doch bei unserem ersten Date direkt darüber schon gesprochen.
Mama, das ist jetzt nicht so, wie du das denkst, wenn du die Folge hörst. Das war wirklich eine rein theoretische Nummer.
Ja, war es. Es war philosophisch. Ich hatte davor dieses Interview gesehen mit David Fincher. Ich habe das schon mal im Podcast erzählt. Dass der meinte, wir sind alle pervers. Wenn man Filme mag, dann ist man ein Voyeur. Man schaut sich Sachen an, bei denen man eigentlich sich unwohl fühlen würde, wenn man live dabei wäre. Zu intim, zu viel in die Seele der Figur reingeschaut und so weiter. Darüber will ich in der nächsten Folge sprechen. Und dann dachte ich mir, hey, das ist doch ganz cool. Können wir jetzt hier auch einmal wieder ankündigen, es wird die nächste Folge. Schickt uns dazu Beiträge. Was sind eure Perversionen? Was interessiert euch an anderen? Was ist das Perverseste, was ihr bei anderen je gesehen habt? Lass über Perversionen sprechen.
Matthias, haben wir jetzt die Frage beantwortet?
Nee, wir haben nur gesagt, dass wir neugierig darauf sind. Hey, vielleicht, aber machen wir es doch so. Ich finde, wir haben eine Teilantwort gegeben und die lautet, kommt drauf an.
Geile Antwort. Das ist eine richtige.
Ich möchte Sie einladen dazu, es nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Was ist dein scheiß Problem? Was ist denn die Geschichte, die du dir über dich erzählst, die nicht in Ordnung ist? Oder bei der du ins Zweifeln kommst, ob du vielleicht ein schlechter Mensch bist?
Und an alle anderen, schickt uns eure Frage auf dem Couple of Instagram-Kanal und wir werden euch die Frage beantworten in der nächsten Folge.
Und noch ein Hinweis. Ich glaube, manche missverstehen, was ist dein scheiß Problem, so, dass sie in ihrer Frage über andere herziehen. Dass sie sagen, was ist deren scheiß Problem, dass die das und das und das. Das kriegen wir manchmal.
Ja, stimmt.
Es ist schon wirklich wie eine kleine Therapieeinheit gemeint. Was ist denn konkret euer scheiß Problem?
Genau.
Und weil es für die heutige Nummer, was ist dein scheiß Problem, keine befriedigende Antwort von uns gab, gibt es jetzt auch keine befriedigende Überleitung rüber ins Thema.
Das Thema.
Rises and Falls.
Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns einen Namen für eine Folge gesucht haben, ein Thema, das eigentlich so gigantisch und fett ist, dass wir uns total überheben, in einer Stunde oder was davon noch übrig ist, darüber erschöpfend zu sprechen.
Das machen wir aber auch extra so, weil dieser Podcast soll ja ein paar Jahre lang laufen und wir machen eigentlich die gleichen Themen unter anderen Namen weiter.
Aber wir haben noch nicht so richtig bisher über den Aufstieg und den Fall von großen Systemen oder von berühmten Biografien oder von Firmen oder sowas gesprochen. Und das wollen wir heute machen.
Ich liebe dieses Thema.
Warum eigentlich? Was fasziniert dich?
Meistens fasziniert mich nicht so sehr der Fall, weil der Fall ist für mich dann total logisch, dass das passiert. Mich fasziniert sehr oft dieser Aufstieg von diesen Leuten und wie sehr die Menschenmasse dazu beiträgt, dass diese Person oder diese Firma so aufsteigen kann. Also was es dafür braucht, dass das funktioniert. Da habe ich eine große Faszination dafür und ich weiß nicht, ob ich da ein guter Mensch bin, dass ich da so eine Faszination habe. Weil ich weiß nicht, woher sie kommt und warum ich sie habe.
Vielleicht kann ich sogar noch ein bisschen toppen, weil mir geht's ähnlich wie dir. Aber ich habe sogar die Faszination erst recht, wenn das von Anfang an ein bisschen kriminell ist. Ich schaue gerne solche Filme wie Casino oder Scarface oder so. Mhm. Das sind ganz klassische Aufstieg- und Fallgeschichten. Und es fasziniert mich, weil die komplett skrupellos und illegal handeln von Anfang an. Und damit halt wachsen, riesig werden. Und bei dir klingt es so, als wäre das noch nicht mal zwingend was Schlechtes und Illegales, sondern dich interessiert der Aufstieg, auch wenn es was sehr Gutes ist.
Wir können zum Beispiel die Geschichte von WeWork nehmen. Der Typ, ne? Das ist ja eigentlich der internationale Finn Kliman. Finn Kliman in viel krasser.
Ja.
Adam Newman. Und jeder, der die Geschichte von WeWork noch nicht kennt, schaut sie euch an, da gibt's etliche Dokus dazu. Das war der schnellste Aufstieg und der schnellste Fall, den es so in der Startup-Szene gab. Also es gab kein Startup, das mehr bewertet worden ist, so hoch bewertet worden ist, wie WeWork.
Und das in so wenigen Jahren. Also die sind richtig exponentiell gewachsen.
Und warum? Weil der gelabert hat.
Ja.
Weil der eine Geschichte erzählt hat. Und der hat die ganze Zeit von WeWork und diese Philosophie, jetzt wollte ich mit Englisch gerade anfangen.
Hi and welcome to the Joe Rogan Experience. We should definitely talk about this whole thing. So, what's the, what's the deal with the we philosophy? Tell me about that.
Like this Newman guy, Adam Newman?
Yeah, yeah.
He was such a genius. Oh my God.
So, like, did you fuck?
Sorry an alle, die, ja, wenn ihr nicht viel Englisch könnt, ihr habt jetzt auch nicht viel verpasst.
Aber so hören sich immer die englischen Podcasts an.
Ja, aber erzähl richtig jetzt, was hat's mit diesem Genie Adam Newman auf sich?
Der hat halt die ganzen Investoren komplett von sich überzeugt. Der hat immer von dieser We-Philosophy gesprochen und hat immer gesagt, was, also dass man die Welt verändern wird. Also die haben WeWork, für alle, die das jetzt nicht kennen, wir in den Großstädten kennen das. Wir haben selber schon, oh Gott, das war richtig von oben herab gerade, ne?
Wir haben die Woche schon mal so ein bisschen Farm gedisst und Jokes gemacht, dass man auf einer Farm groß wird und dann auf Tiere steht. Wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht zu sehr.
Nee, ich habe doch selber keine Ahnung, Leute. Ich denke jedes Mal, ich kann Witze über sowas machen, weil wenn eine Person sehr wenig von dieser Welt gesehen hat, dann ich. Ich bin stolz darauf, wenn ich irgendwelche Kaufhäuser besucht habe.
Ich wollte gerade fragen, meinst du jetzt die Großstadtwelt oder meinst du die Farmwelt? Beides. Du hast von beidem noch.
Ich habe so wenig vom Leben und von der Welt gesehen, deswegen ist kein Diss.
Okay.
Aber ich glaube wirklich, wenn man jetzt so in einer Kleinstadt lebt oder auf einem Land oder so, was, so WeWork.
Du hast recht. Ich glaube zum Beispiel, meine Mutter, denke ich, kennt WeWork nicht.
Ja.
Also ganz kurz zusammengefasst, es sind Mietbüros, aber eben die gehören dann nicht dir komplett, sondern du mietest in einem wohnlich eingerichteten, hippen Apartment, ja, das als Büro genutzt werden kann, da mietest du nur den Schreibtischplatz. Und zwar ziemlich teuer.
Ja, und wir haben damals auch, als wir Arouse gegründet haben, sind wir zu WeWork und haben mal gefragt, ob wir dort ein Büro haben können. Mhm. Und ich weiß, sie war ein paar tausend Euro im Monat für ein paar Schreibtische.
Wenn wir das getan hätten und bis heute durchgezogen hätten, dann hätten wir uns von dem Geld ein Büro auch kaufen können.
Wirklich,
richtig,
gefühlt, ja.
Richtig teuer.
Und die hatten damals halt in New York, hatten sie diese Startup-Idee. Das war, glaube ich, so 2008, 2009, relativ früh.
Genau nach einem Fall. Und zwar nach der Immobilienblase, die geplatzt ist. Also da waren dann die Preise günstig, um genau diese Idee zu machen und umzusetzen. Und damit sind sie halt total explodiert und gewachsen. Super schnell.
Und man muss ja immer diese Investoren von sich begeistern. Mhm. Und es gab anscheinend auch so einen Pitch, wo ein ganz wichtiger Investor, ich glaube, der kam aus China oder so, der sollte beeindruckt werden. Und dann hat er sogar dem Adam Newman gesagt, hey, er hat ja viel zu klein gedacht. Mhm. Wir müssen das Ganze ja viel größer denken. Mhm. Das soll ja viel, viel größer werden. Ja, und dann war das irgendwann mal, ich glaube, so 40 Milliarden Dollar wurde es bewertet.
Okay.
Und dann gab es auf einmal einen ganz krassen Fall nach unten. Und es hatte damit zu tun, weil die ganzen Bilanzen nicht gestimmt haben, weil das total überbewertet war, weil das ganze Gequatsche einfach nicht gestimmt hat und alle an einer Idee festgehalten haben, die so gar nicht eigentlich funktioniert hat.
Und wie du sagst, die Story, die der Adam Newman dazu erzählt hat. Es geht wieder um dieses Undefinierbare, um ein Gefühl. Also wenn ihr euch diese Dokus darüber anschaut, dann sagt er genau solche Dinge. Entweder du fühlst es oder du fühlst es nicht. Wir nennen es die We Generation. Dieses Gemeinschaftsgefühl. Und es gab trotzdem halt einen Personenkult um ihn. Es war jetzt nicht so, dass da einfach nur viele Menschen sich unter einer Idee versammelt haben, sondern unter ihm.
Genau. Und sie standen sehr in Kritik, weil man gesagt hat, hey, das ist ja sektenähnlich, was ihr da macht. Mhm. Also man hat ja wirklich versucht, es gab dann, das ging richtig weit. Also es gab erst diese Shared Offices, also Büros, also die geteilten Büros. Dann ging es weiter in der Philosophie, dass es dann Fitnessstudios gab. Und irgendwann mal ging es so weit, dass es sogar Schulen gab oder geben sollte für kleine Kinder von den Mitarbeitern. Und die wurden dann auch schon so richtig indoktriniert. Und das Problematische an der ganzen Sache war, dass die Freundin von Adam Newman, die Rebecca Paltrow Newman, das ist die Cousine von Gwyneth Paltrow, die ist sehr spirituell. Und die haben halt zum Beispiel Leute gekündigt, nur weil sie einfach die Energie der Menschen nicht mochten.
Finde ich einen guten Kündigungsgrund, Iris.
Sie haben auch auf Horoskope geachtet, bevor sie jemanden einstellen.
Ich möchte auch, dass Menschen, die mit uns zusammenarbeiten möchten in Zukunft, die sollen in ihre Vita die Farbe ihrer Aura schreiben. Dann können wir direkt danach auswählen.
Nee, also ich würde auf die Energieschiene gehen
das
und denen dann
Energie
anbieten, wenn mir die Energie nicht gefällt, können sie sich einen Energieausgleich kaufen.
Oh, das ist clever.
Dass es mir dann gefällt.
Iris, ich bin beeindruckt.
Hab einen Geschäftssinn.
Ja.
Also bei so spirituellen Sachen, da fällt mir so viel ein.
Ja.
Und die ganze Unternehmenskultur stand halt heftig in der Kritik, weil es wurde viel gekokst, es gab krasse Partys, die Mitarbeiter waren komplett im Burnout, weil sie teilweise 14 Stunden am Stück gearbeitet haben und halt ihr ganzes Leben bei WeWork verbracht haben. Und das fasziniert mich. Also,
aha, jetzt sind wir da wieder. Okay, was, welcher Aspekt genau? Das Koksen?
Nein. Dass wir Menschen irgendwie, wir brauchen diesen Wahn. So viele von uns wollen immer in irgendeiner Idee aufgehen. Und wir wollen das so richtig. Verstehst du, was ich meine? Und dann gibt es so Typen wie diesen Adam Newman. Der packt das, der kann das. Der weiß ganz genau, wie er da kommunikativ ansetzen muss, dass er einfach so wahnsinnig viel Geld bekommt. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe also, als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel. Da drin sind Refill-Konzentrate. Die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung. Dieses Gefühl von Faszination habe ich übrigens jedes Mal, wenn ich eine gigantische Kirche sehe. Weil das ja genau das Gleiche ist. Es ist ein Ausnutzen dieses Potenzials von Lust auf Wahn, von Lust auf Hingabe einer ganzen Existenz, eines Lebens, eines Menschenlebens an den Bau einer Kathedrale, die Jahrtausende überdauern soll. Und heute sehen wir sie, die steht da irgendwo, oder ist vielleicht sowas wie die Sagrada Familia in Barcelona, immer noch im Bau, weil das so ein gigantomanisches Projekt ist. Und es ist das Gleiche. Übrigens, ja, guter Vergleich, weil die Kirche ist auch so ein schönes Beispiel für Rises and Falls. Eine Gründungsgeschichte mit einer großen Idee und es geht steil, wächst exponentiell, die Leute hören das, rennen hin. Und selbst wenn es dann so eine Abspaltungsgeschichte ist, Martin Luther auch wieder. Also jeder Rise beginnt immer normalerweise mit einer Person. Manchmal kann es auch eine Idee sein, die für sich alleine steht. Aber meistens ist es wirklich eine Person, die revolutionäre Kraft hat und sagt, ich mache etwas komplett anders und neu. Kommt alle zu mir. Und dann kommen alle und glauben daran und verfallen diesem Wahn, wie du das beschreibst. Dadurch wächst es und schießt es so in die Höhe.
Ich glaube, der Schlüssel ist, dass diese Menschen, die das tun, eine Perspektive zeigen. Mhm. Bist ja immer im Hier und Jetzt und bist mit irgendwas unzufrieden.
Ja.
Und ich fand zum Beispiel die Idee von WeWork auch so geil, dass du mit anderen Leuten in einem riesigen Bürokomplex bist und du kannst es teilen und du kannst networken und es ist total super.
Ja.
Und wenn du es schaffst, immer wieder eine positive oder visionäre, ist es noch viel eher, eine visionäre Kommunikation zu haben. Also, dass man Menschen eine Perspektive gibt.
Ja.
Das ist auch das, was ich neulich bei Disasters, wo ich gesagt habe, dass diese Verzichtskommunikation für mich gerade ein bisschen ein Problem ist. Mhm. Das heißt nicht, dass ich keinen Bock habe zu verzichten. Darum geht's nicht. Ich finde es total wichtig, dass wir momentan verzichten müssen. Aber das jeden Tag in den Medien zu hören, jeden Tag zu hören, jetzt da was verzichten, nein, wir müssen da weniger, wir dürfen das nicht mehr, das und das und das, das bietet ja keine Perspektive.
Und weißt du, womit das zu tun hat? Es ist nicht mehr in der Phase des Aufstiegs.
Genau.
Sondern wir befinden uns, immer wenn von Verzicht die Rede ist, befinden wir uns in der Phase des Falls. Und da sind wir einfach nun mal gerade mit unserer Welt, wie wir sie kennen. Wir befinden uns gerade in ihrem Zerfall. Und haben deshalb Gespräche darüber, wo wir in Zukunft Dinge nicht haben werden, an die wir uns gewöhnt hatten.
Aber Matthias, wenn man das jetzt einfach nur von dir hört, ne?
Dann wird man depressiv, ja.
Ja, und man denkt sich, was denkt er sich, der Junge? Was ist da los?
Meinst du?
Ja, ich glaube, man könnte mal damit anfangen, woher kommen wir eigentlich mit diesem, also jetzt auf die Geschichte zu sehen, ne?
Ja.
Diese Höhen und Tiefen und dass es dann diese Zyklen gibt, diesen Verfallszyklus, das ist nämlich von Ray Dalio.
Ja.
Und wir gucken uns sehr viel immer von Ray Dalio an, weil das doch echt schlau ist, was er sagt.
Ray Dalio ist sowas wie der Steve Jobs des Investment-Finanzwesens. Und entsprechend sehen wir ihn natürlich auch zwiespältig. Das ist interessant und krass komplex bereichernd, was er erzählt. Aber es ist natürlich auch ultrakapitalistisch.
Genau.
Er ist ein Kapitalist.
Genau. Und deswegen würden jetzt auch sehr viele Menschen sagen, Mensch, warum guckt ihr euch das an? Aber er hat eine krasse Qualität. Und diese Qualität ist, er kann sehr komplexe Zusammenhänge und er hat ganz verschiedene Bereiche. Er redet über, wie man ein Business führt. Er redet über, wie generell der Finanzmarkt funktioniert. Mhm. Wie wir in der Historie immer aufgestiegen und gefallen sind. Also er hat sehr viele verschiedene Themenbereiche und er kann das so fantastisch zusammenfassen, solche komplexen Themen, dass man einen Zugang dazu findet.
Ich mache jetzt auch noch mal hier was, was ich total wichtig finde für eigentlich eine niveauvolle Kultur, wie man miteinander spricht. Einen Unterschied, den sollten wir alle kennen. Der ist der Unterschied zwischen deskriptiv und präskriptiv. Deskriptiv ist beschreibend und präskriptiv ist vorschreibend. Wenn jemand aus einer, zum Beispiel wenn jemand ein Kapitalist ist und das über sich selbst sagt, aber dann veröffentlicht er Gedanken und Bücher, Werke, ja, und die sind in erster Linie nicht vorschreibend, ich möchte, dass die Welt so ist, sondern einfach klug deskriptiv. Die Welt ist so, ich beobachte das. Dann ist doch egal, welche Ideologie dieser Mensch hat. Dann kann man sich seine Beschreibung der Welt ruhig mal anschauen. Das ist zum Beispiel anders als Mein Kampf. Mein Kampf ist zu Recht ein auf dem Index verbotenes Buch, weil es keine saubere Beschreibung der Welt ist. Es ist eine Vorschreibung, wie die Welt sein sollte. Es ist ein Missverständnis von Sozialdarwinismus. Aber wenn jemand hingeht und sagt, ich habe in die Geschichte der großen Reiche, der Imperien geschaut und darin einfach wiederkehrende Muster entdeckt, das ist das, was Ray Dalio tut und woran wir uns jetzt gerade für Rises and Falls hier so ein bisschen orientieren, das ist keine Vorschrift, wie es sein sollte. Das ist eine Beobachtung, wie es tatsächlich ist.
Also man kann das auch super aufs eigene Leben anwenden. Mhm. Nehmen wir jetzt das Beispiel von uns. Wir haben eine Agentur gestartet und hatten jetzt schon verschiedene Phasen damit. Mhm. Also Aufstieg, teilweise auch Fall, dann Aufstieg. Und ich würde so vieles so persönlich nehmen von irgendwelchen Kunden oder von irgendwelchen Zusammenarbeiten.
Jetzt weiß ich, was du meinst. Mhm.
Aber ich tue es nicht, weil ich bei manchen Sachen ein System dahinter erkenne. Mhm. Guck doch mal, wir können teilweise Antworten vorhersagen.
Ja.
Weil wir wissen, woher es kommt, warum es so ist.
Was deren Interessen sind, wie die uns sehen. Und
genau.
So. Ja.
Und dann kriegt man auch so eine bestimmte Entspanntheit und so einen Überblick über etwas.
Ja.
Und deswegen würde ich immer empfehlen, dass man nicht nur sich selbst sieht, sondern versucht, das System um einen herum auch zu sehen.
Ich habe jetzt eine Frage genau an dieser Stelle. Mhm. Du hast mir vorhin das Gefühl gegeben, dass man mich vielleicht als ein bisschen verrückt wahrnehmen könnte.
Das ist jetzt mit mir so, ne?
Nee. Ich möchte wissen, warum du das denkst oder ob du glaubst, dass viele nicht der Meinung sind, dass unser System, wie wir es kennen, tatsächlich gerade anfängt, in sich zusammenzubrechen. Denkst du, dass viele da jetzt sagen würden, was redet der da?
Nee, glaube ich nicht. Aber ich glaube, manche sind gerade so drauf, dass sie sagen, hey, wir müssen aufhören mit einer Panikmache.
Hm.
Wir dürfen nicht panisch sein. Wir dürfen jetzt nicht von Fall reden, sondern es geht doch immer weiter.
Das stimmt ja auch. Aber ich finde, das schließt sich nicht aus. Beziehungsweise meine Beobachtung, unser System fängt an zu fallen, macht mir erstmal noch keine Panik. Also vermutlich sind 90% aller Menschen, die sagen, hör auf, Panik zu machen, die sprechen von sich selber. Das hatten wir doch auch. Mhm. Gerade erst in der letzten Folge. Man spricht von sich selbst. Die sprechen von sich selbst.
Und die Frage ist ja auch, wie weit meint man das ja auch mit System?
Mhm.
Also wenn manche sagen, das System wird zerfallen, dann denkt man, dass jetzt wirklich Anarchie morgen auf der Straße herrscht und alles geht kaputt. So wird es ja nicht sein. Aber klar, momentan haben wir einen kompletten Zeitenwandel in vielen Dingen. Und man spürt es auch im Kleinen, finde ich. Also jetzt so im Kleinen in der Zusammenarbeit. Ich hatte es erst gestern mit Freunden, die in Konzernen arbeiten oder jetzt wir mit Kunden arbeiten. Man merkt, es ist eine Werteverschiebung da.
Dann lass doch mal wirklich konkret über diese Branche, über die Werbebranche sprechen, über ihren Aufstieg und ihren Fall. Bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts hieß Werbung, dass man das Produkt erklärt. Mehr nicht. Du sammelst doch alte Zeitungen, 10er Jahre, 20er Jahre. Das ist ja verblüffend. Was verkauft wird, wird heute immer noch verkauft. Also ich war völlig überrascht, zum Beispiel zu sehen, dass da dieses Rückengeschirr verkauft wurde, womit man den Rücken gerade macht, wenn man das trägt. ich habe das eigentlich als eine neue Startup-Idee der letzten 5 Jahre oder so immer eingeordnet. Nee. Gab es schon vor 100 Jahren und noch länger.
Genau.
So, und wie darüber kommuniziert wurde, war damals in einer Zeitungsanzeige einfach nur, dieses Produkt macht das und das, bitte kaufen.
Ja.
Jetzt gab es einen Aufstieg der Werbebranche, die man bei Mad Men sich in der Serie anschauen kann.
Genau, das war so in den 60er Jahren. 60er, 70er, 80er, genau. Bis in die 90er rein.
Neue Erzählweisen, neue Stories im Fernsehen wurden entdeckt. Dass man ganz andere Sehnsüchte wecken kann und Produkt aufladen kann mit einer Welt, die gar nicht unbedingt damit zu tun hat. Dass eine Zigarette das Lebensgefühl eines wilden Cowboys genau in den Canyons sein kann und so weiter. Also das klassische Beispiel, das wahrscheinlich jedem dazu einfällt. Diese Branche ist nicht nur aufgestiegen, sondern man ist auch noch unendlich reich darin geworden, wenn man das gemacht hat.
Ja.
Die 90er Jahre waren so golden für Werbung.
Ja.
Es ist vorbei.
Es ist leider vorbei.
Was denkst du, ist der Grund?
Es ist alles komplexer geworden. Ich glaube, was sehr oft unterschätzt wird, man denkt immer noch, die Leute sind ein bisschen so wie früher, aber das Internet ist ja da. Und durch das Internet können wir uns alle weiterbilden. Wir haben diese Bubble-Bildung. Die Leute sind teilweise sehr, sehr viel schlauer geworden. Und da funktioniert einfach Werbung so, wie es früher funktioniert hat. Das funktioniert einfach nicht mehr. Wir brauchen viel mehr.
Ist das denn schon alles, dass wir als Menschen, die Werbung konsumieren, anspruchsvoller geworden sind? Ist das alles, was dahinter steckt?
Nee, ich glaube, im Kern ist Folgendes. Die Worte haben keinen Wert mehr.
Mhm.
Und das checken Menschen gerade.
Mhm.
Und wir haben es ja nicht nur in der Werbung, wir haben es jetzt überall. Wir sind so misstrauisch geworden, weil wir merken, da wird so viel versprochen.
Ja.
Da wird so viel gesagt, aber es ist kein Wert mehr dahinter. Mhm. Und wir haben es zum Beispiel jede Woche. Wir kriegen jede Woche Anfragen von Kunden.
Ach so, ich dachte Versprechungen, ne? Aber ja. Ja, ich weiß, was
mit Versprechungen.
Genau, die stecken ja da drin. Ja.
Jede Woche, Leute, mindestens 5, kommt irgendwer an und sagt, hey, kleines Projekt, kostenlos, aber danach, ey, mega Kampagne würden wir mit euch machen. Und das ist so witzig inzwischen, weil wenn man das die ganze Zeit sieht und auch mit so vielen unterschiedlichen Leuten zu tun hat, dann weiß man schon, was da auf einen zukommt. Und das ist so schade, weil man sich denkt, oh, das ist alles, es ist kein Wert mehr da, kommunikativ.
Beim Schauspiel das Gleiche. War auch früher mal ein Beruf, der so viel Glamour hatte und so. Und heute ist es genau dieselbe Sache. Du kriegst Anfragen. Ich krieg auch weiterhin Anfragen mit, würdest du hier machen und damit machen? Es gibt keine Gage, aber es gibt gutes Catering und es gibt gutes Demomaterial. Du lernst halt auch neue Leute kennen. Das ist ja auch nicht komplett falsch. Natürlich lernst du Leute kennen, die dich vielleicht nochmal besetzen. So funktioniert es nun mal. Du musst dich ja irgendwie hocharbeiten und rumgereicht werden. Aber es ist halt, wie du sagst, die Worte haben keinen Wert mehr. Wir haben einen Gesamtdurchschnitt, wenn man sich das mal anschaut, in unserer gesamten Kultur, in allen Branchen. Es ist nicht mehr solide, dass man sagen kann, hey, wenn ich mich da wirklich drauf begebe, dieses neoliberale Narrativ, wenn ich da mitmache, wenn ich mich anstrenge, wenn ich mir Mühe gebe, dann schaffe ich es bis ganz nach oben. Wir werden Beispiele finden, in denen das auch immer noch klappt. Und diese Beispiele, die werden dann auch immer benutzt als Aushängeschilder. Schau mal, es klappt doch.
Mhm.
Aber es ist seltener als ein Lottogewinn. Und bei den meisten ist das ein, ich glaube, das ist es, ne? Das checken gerade alle. Für die allermeisten ist das einfach nur ein leeres Versprechen, so eine Karotte, die die ganze Zeit vor deiner Nase baumelt. Und du rennst und verausgabst dich und bekommst doch nicht, was du dir erhoffst.
Und ganz ehrlich, ich denke seit Wochen darüber nach, als ich klein war, habe ich die ganze Zeit amerikanische Filme geguckt. Ich muss so lachen, Leute. Matthias der hat ganz viel Wasser getrunken und muss die ganze Zeit sich vom Mikro wegbewegen und so ganz leise rausrülpsen. Das sieht so gut aus.
Wir machen das halt wie die Profis. Ja. Wir trinken richtig sprudeliges Wasser bei der Aufnahme.
Auf jeden Fall, als ich klein war, hatte ich halt diesen Traum von New York. Dort groß zu werden, Karriere zu machen, ein eigenes Büro zu besitzen. Das wollte ich immer. Ich wollte immer dahin. Und ich habe das immer noch zum Teil als Traum. Aber jetzt mit Internet und mit viel mehr Bildung sehe ich halt vieles sehr, sehr anders. Und denke mir, dieser einfache Traum, der mir früher immer wieder in Filmen oder in Serien erzählt worden ist, der existiert so gar nicht.
Wir können über was ganz Konkretes reden, was da jetzt gerade platzt und warum das gerade sich nach Fall anfühlt. Roe v. Wade,
ja.
Das Abtreibungsgesetz in den USA, wurde rückgängig gemacht. Jetzt können die Staaten komplett selber entscheiden, ob sie das verbieten wollen oder nicht. Und die extrem konservativen Staaten, wie Missouri zum Beispiel, nutzen dieses neue Recht und schaffen einfach Abtreibungen komplett ab, machen das komplett kriminell. Ey, muss ich das irgendwem erzählen? Das ging so durch die Medien, das haben alle mitbekommen.
Alle haben es mitbekommen. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Also man sieht es doch auch in kleiner. Wenn wir auf TikTok sind,
ja.
Und ich denke die ganze Zeit, wie muss es eigentlich gerade jungen Leuten gehen, die gerade in die Schule gehen?
Ja.
Weil als ich so 12, 13 war, da war das für mich total okay, dass ich nicht viele Sachen hatte, nicht gute Klamotten, weil die meisten um mich herum hatten das auch nicht.
Ja.
Und ich war in Verhältnissen, wo jeder in relativ ähnlichen Verhältnissen war.
Mhm.
Deswegen habe ich das gut ertragen. Und ich habe halt die Hollywood-Welt im Fernsehen gesehen und dachte, ja gut, das sind halt nur sehr wenige Leute. Die meisten leben halt so wie ich.
Mhm.
Und wenn du ja heute dir Instagram oder TikTok anschaust, fällt dir sehr schnell auf, wenn du beschissene Lebensumstände hast, dann bist du, die anderen leben nicht unbedingt so wie du.
Mhm.
Und das find ich total krass, so groß zu werden, dass man das direkt sieht. Und ich kann dann auch verstehen, warum so eine große Unzufriedenheit dann auch da ist. Weil man sich denkt, warum muss ich so leben und andere dürfen anders leben? Warum ist das so?
Und das, was du da beschreibst, ist noch so ein Symptom. Ich würde das mit einem Wort einfach Zweifel nennen. Und dann haben wir zwei Worte. Vision ist beim Aufstieg und Zweifel ist beim Fall. Um das super simpel runterzubrechen, das ist auch was, wovon Ray Dalio nicht so spricht. Der spricht sehr von den wirklich messbaren wirtschaftlichen Faktoren. Du kannst Zahlen dir anschauen, ja, ob da gerade was wächst, ob eine Währung international genutzt wird und so weiter. Das sind wirtschaftliche Faktoren. Aber rein kommunikativ, wenn alle von einer Vision sprechen, was sie gerne erreichen wollen und daran glauben, dann bist du in einer Aufstiegsphase. Aber wenn alle sagen, das ist nicht gerecht, die Schere wird immer größer, arm, reich, ich habe Sorge vor der Zukunft, ich vertraue nicht mehr hier rein, die lügen alle, keiner meint, was er sagt und sagt, was er meint. Das sind alles diese Zweifel, die den Fall begleiten. Also ich fühle mich bestätigt darin, wenn ich sage, wir sind gerade im Fall. Wo man hinschaut, sind doch Zweifel und Sorgen und Ängste vor der Zukunft.
Matthias, wenn wir jetzt bei dieser ganzen Aufstieg- und Fallgeschichte sind, ne?
Mhm.
Also ich habe mal überlegt, ob ich eine Fallgeschichte habe, wo ich so richtig gefallen bin.
Mhm.
Und dann habe ich daraus meine Erkenntnisse gezogen und so. Ne?
Mhm.
Habe ich nicht, weil ich schon beim Aufstieg die ganze Zeit falle. Also das ist wirklich so. Ich habe gemerkt, aufzusteigen, da muss man überhaupt erstmal reif genug dafür sein.
Ja.
Das ist sau schwer. Als wir damals die Agentur gegründet haben, alter Schwede, ey, wir haben ja nur Probleme gehabt, wer sich da gerade bei uns meldet. Wer uns versucht abzuzocken, auf welche, wie man aufpassen muss, welche Verträge man abschließen muss und so weiter und so fort. Ne? Aber ich habe jetzt überlegt, es gibt doch immer so einen Moment, der wirklich ein bisschen was verändert.
Mhm.
Hast du so eine Fallgeschichte, wo du sagst, hey, da hat sich was bei mir echt grundlegend verändert, als das passiert ist?
Oh, ich glaube, ich habe in einer Folge schon mal von meinem Rauswurf von der Schauspielschule und zwar von dieser Otto-Falkenberg-Schule erzählt.
Mhm.
Ich würde es nicht nochmal in aller Ausführlichkeit, aber was ich da vielleicht weniger beleuchtet habe, war, wie es dann für mich weiterging, weil das ja ein Fall war und weil mir nicht erklärt wurde, warum.
Oh, und ist auch noch so persönlich, ne?
Ja, ja.
Ich finde so Schauspielschule, das finde ich nochmal anders als bei einem kreativen Studium. Beim kreativen Studium.
Was? Das ist ein kreatives Studium, was meinst du?
Nein, also will ich jetzt zum Beispiel, was ich damals gemacht habe, Kommunikationsdesign, dass du was entwirfst, dass du was machst. Und dann können sie sagen, deine Arbeit war nicht gut, weil du hast, dein Design war scheiße.
Sie können es dir zeigen.
Wenn du von der Schauspielschule rausgeworfen wirst, dann bist du scheiße.
Ja. Dasselbe gilt natürlich für den ganzen Beruf.
Ja.
Wenn du dann eine Rolle nicht bekommst, dann ist die Gefahr groß, dass du dir erzählst, ja klar, weil ich scheiße bin.
Ja.
Weil ich als Mensch nicht richtig bin.
Genau, das ist so hart.
Das muss ich erzählen, das habe ich nämlich da nicht erzählt. Mir ist das sogar wortwörtlich gesagt worden, und zwar beim Rise, beim Aufstieg, bei der Aufnahmeprüfung an der Ernst Busch. Das ist die zweite große Schule, die man in Deutschland kennt, die ist in Berlin. Da habe ich vorgesprochen. Sie haben mir dann gesagt, dass ich nicht weiter bin, Und ich war ziemlich guter Dinge, weil ich gleichzeitig an der Falkenberg schon in der nächsten Runde war. Und ich hatte da ein gutes Gefühl. Ich hatte irgendwie im Urin, okay, ich bin sowieso an der Falkenberg, da werde ich bald sein. Und das habe ich dann halt auch, jetzt, haha, Hochmut kommt vor dem Fall, habe ich halt hochmütig in der Ernst Busch auch gesagt, dass ja, das ist nicht schlimm, wenn ich nicht weiter bin. Und das hat bei denen was verändert. Die fanden das kacke von mir, dass ich so hochmütig war und gesagt habe, ja, das ist okay, ich bin an der Falkenberg schon eine Runde weiter, ich muss hier nicht, dann hätte ich die Qual der Wahl, weiß ich noch, dass ich das gesagt habe. Zwei renommierte Schulen und ich müsste mich entscheiden, wo gehe ich hin, ist okay für mich. Und daraufhin haben sie auf einmal angefangen, mich fertig zu machen und mir zu sagen, sie, man wird gesiezt, sie sind kein richtiger Mensch.
What? Mhm.
Sie müssten mal, und dann haben sie mir Rolfing empfohlen. Kennst du das? Mm-mm. Ich kannte das auch nicht. Das ist irgendeine esoterische Methode bei einer Begradigung der Wirbelsäule, aber halt keine medizinische Sache, dass deine Wirbelsäule wirklich irgendwie schief ist, sondern energetisch. Die zeichnen so Vierecke um Abschnitte deiner Wirbelsäule und versuchen sie in eine gerade Linie zu rücken. Vielleicht kennt sich von euch
dann
jemand.
Dann bist du ein richtiger Mensch, wenn du eine gerade Wirbelsäule hast?
Ja, genau. Nur ein richtiger, also ein richtiger Mensch hat eine gerade Wirbelsäule, ist so wahrscheinlich die Philosophie dahinter.
Ich würde die auch gerne mal rolfen.
Aber warte mal, ich rede vielleicht hier jetzt ja auch ein bisschen Scheiß, weil ich mich ja nicht richtig vertieft habe in Rolfing. Ich habe das damals ganz kurz recherchiert, um mir ein Bild davon zu machen, was mir da gesagt wurde. Wenn sich jemand von euch mit Rolfing auskennt und das gut erklären kann und nicht so wertend wie ich, dann schickt uns eine Sprachnachricht und wir alle gemeinsam lernen in der nächsten Folge Couple of etwas übers Rolfing. Passt ja auch zur nächsten Folge Couple of Perverts. Gut, zurück zum Fall. Ich bin rausgeflogen bei der Falkenberg und meine Reaktion, ich war total im Schock. Irgendein anderer, ein Student aus einem älteren Jahrgang, den kennt man übrigens jetzt auch, der ist ein bekannter Schauspieler geworden, kam ungefragt zu mir und hat mich umarmt. Wir waren nie eng, wir haben nie länger als zwei Sätze miteinander geredet, kam sofort zu mir und das hat mir noch ein beschisseneres Gefühl gegeben, weil ich gedacht habe, woher weiß er das denn jetzt schon? Also das hatte sich anscheinend in älteren Semestern schon rumgesprochen, wer bleibt und wer geht. Das war richtig mies. Und mit diesem Schockgefühl laufe ich aus dieser Falkenberg-Schule raus und habe einfach sofort den Satz in mir, ich gehöre nur hier nicht hin, aber ich gehöre halt woanders hin. Und da muss ich jetzt gucken, wohin. So Flucht nach vorn. Ja?
Das ist gut. Da warst du sehr weit. Ich war immer komplett selbstzerstörerisch. Ich habe immer das Problem bei mir, nur bei mir gesehen. Und nie, dass vielleicht auch mal das andere in Frage gestellt werden sollte.
Da kommt jetzt noch eine Weisheit ins Spiel. Den Moment hatte ich nämlich auch. Und zwar beim Vorsprechen an der Schule, das war die Theaterakademie dann in München, nochmal Glück gehabt, ich konnte weiterhin in München bleiben. Auch eine staatliche Schule, da gibt es zwei. Und vor der zweiten Vorsprechrunde hatte ich genau diesen Moment der Selbstvorwürfe, Selbstzweifel und eigentlich, da kam der Fall emotional erst so richtig bei mir an. Ausgerechnet kurz vorm Vorsprechen, wo es drum ging, war ich komplett am Ende, habe geheult, hatte einen Nervenzusammenbruch und habe die ganze Zeit gedacht, ja, die haben ja recht an der Falkenberg. Mir hatten sie gesagt, dass ich diesen Beruf besser nicht machen sollte. Ich wäre ja klug und hätte andere Talente, ich sollte lieber irgendwas anderes machen. Und dann war ich da, ne, und habe gedacht, das stimmt, ich kann kein Schauspieler sein, ich kann das sein, ich bin dafür nicht gemacht. Und die Erkenntnis für mich ist, Iris, in einem Moment kannst du es dir erlauben. Nur nicht als Lebenseinstellung, nicht als Weltanschauung. Aber wenn du in einem Moment dir erlaubst, ich habe es ja damals dann sogar noch verstärkt bekommen, ja, so kam ich dann da auch wieder raus, weil ich einmal richtig rein bin in den Fall. Einmal richtig rein in die, ja, ich bin scheiße, ich kann nichts. Und danach, weil du das einmal zulässt und durchgehst, kannst du wieder in den nächsten Aufstieg gehen und wieder an was glauben.
Ist voll gut. Ich finde, das ist genau richtig. Ich habe das auch so in letzter Zeit, ne, dass ich so drüber nachdenke, was ich mir für Probleme gemacht habe. Wie oft ich nicht geschlafen habe, fertig war, mich komplett zerstört habe, weil ich die ganze Zeit mir gesagt habe, dass ich scheiße bin. Ja. Also das bisschen habe ich das ja auch als Kreativitätsphilosophie in mir, dass ich denke, erstmal selbst zerstören, danach funktioniert's, ne? Gesund ist das nicht.
Das ist überhaupt nicht gesund und das ist auch noch falsch.
Ja, genau.
Stimmt nicht.
So in letzter Zeit mit Ruhe blicke ich ja so auf die letzten Jahre zurück und denke mir, was für eine Scheiße habe ich mir da eigentlich erzählt? Also, weißt du, dann bist du ja nur noch im Fall. Du bist ja nur am Fallen.
Das ist es, genau.
Wie tief kannst du fallen? Falls and falls.
Oh, ich glaube, so als Bild, ne?
Ja.
Wenn du dich die ganze Zeit festhältst, damit du nicht ganz runterfällst, aber dein Geist ist beschäftigt mit, ich muss mich festklammern, sonst falle ich, sonst falle ich, sonst falle ich. Das ist es, was du gerade beschreibst, und das ist ein Dauerfallen. Also dann bleibst du ja verharren, du bleibst ja stagnieren im Zustand des Fallens oder des, den Fall vermeiden wollens. Wenn du aber loslässt und dich wirklich fallen lässt, ganz runter in die Scheiße, das ist erst der Moment, in dem du ja sagen kannst, jetzt gucke ich, was ich dann Neues mache.
Ja.
Wer klammert und den Fall vermeiden will, kann nicht wieder aufsteigen. So, jetzt habe ich ein bisschen ein Problem, Iris, an der Stelle, wenn wir das so sagen. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jemand von den Menschen, von denen es jetzt immer mehr geben wird, bei denen sich gar nicht die Frage stellt, ob sie loslassen oder nicht loslassen, ob sie sich fallen lassen oder nicht fallen lassen, die befinden sich im freien Fall. Mhm. Die können sich nicht leisten, was jetzt an Gaspreisen steigt, wie Lebensmittel teurer werden und so. Das ist jetzt gerade richtig heftig, ne? Wenn die hören, nur wer loslässt, nur wer sich richtig fallen lässt, kann danach auch wieder aufsteigen. Das klingt schon fast zynisch, ne?
Na, klingt nach zwei Kreativen, die einen Podcast in Berlin-Mitte machen und sich über einen freien Fall Gedanken machen.
Ah, ich hab eine Art, wie ich da rauskomme. Mhm. Hab ich doch vorhin schon etabliert, präskriptiv und deskriptiv. Ich sag nicht, wie es sein soll. Ich sag nicht, geil, dass wir alle fallen, lass den Schmerz umarmen. Das ist nicht das, was ich sage. Ich beschreibe, wie es nun mal ist. Und dann ist es nicht zynisch, sondern dann steckt da eine Hoffnung drin. Also, wenn jemand Hufschmied war und das Auto wurde erfunden, dann war das ein Ende dieser Branche. Und danach kam aber etwas anderes. Wenn DVDs und Videoverleih und so weiter, wenn du da gearbeitet hast, wenn du eine Kette hattest, die dir gehörte, und dann kam Streaming. Das nennt man kreative Zerstörung.
Und jetzt ist doch Streaming kaputt.
Ja, oh ja.
Da habe ich gestern eine Doku drüber gesehen, dass jetzt zum Beispiel Netflix, sieht nicht gut aus gerade. Das geht richtig nach unten. Und was die Gründe dafür auch so sind, das ist total krass momentan. Also Netflix hat ja so einen rasanten Aufstieg gehabt.
Ja.
Und jetzt fällt das ja ganz massiv seit ein paar Monaten.
Ja.
Und es gibt so viele Gründe dafür. Einerseits, weil die Leute jetzt wieder rausgehen, weil sie keinen Bock irgendwie haben, zu Hause zu bleiben. Dann auf der anderen Seite, aber auch so kommunikativ. Also in der Doku gestern ging es auch so ein bisschen darum, ob Netflix die richtige Strategie gewählt hat, dass sie zum Beispiel Serien anfangen. Und dann freust du dich darauf, dass diese Serie da ist. Und wie bei uns bei The Americans, dann gibt es plötzlich die 6 Staffeln nicht mehr. Ich weiß bis heute das Ende von The Americans nicht, weil ich konnte nur bis zur 5. Staffel streamen.
Ja.
Und da war es, glaube ich, ein Lizenzproblem. Aber bei anderen Serien, da geht es dann einfach nicht weiter, weil die Zahlen nicht gestimmt haben. Oder
richtig,
so.
Ja, genau. Weil man sich, es ist interessant, genau, weil an bestimmten Werten, die gemessen werden, die Orientierung stattfindet, ob es eine lukrative, wertvolle Serie ist, ob das Produkt gut ist. Und die Messung ist ja viel zu kurzfristig. Wie viele tolle Serien oder Filme oder so haben einfach ewig lang gebraucht, um sich zu bewähren und um zu so einem Geheimtipp zu werden, der sich rumspricht und dann kennt das die ganze Welt. Breaking Bad ist so ein Beispiel.
Mhm.
Das kannte lange Zeit kein Schwein. Und dann auf einen Schlag hat sich's rumgesprochen als revolutionäres Erzählen. Man kannten es alle.
Ja, oder halt auch so ein weiteres Themenfeld war so das ganze Vogue-Sein bei Netflix, ob das jetzt die richtige Strategie war oder vielleicht doch nicht die richtige Strategie, dass viele Abos deswegen halt gerade gekündigt werden. Ich finde es total faszinierend, wie das gerade alles sich so verändert.
Ja, und es gibt eine Sache, die daran nochmal gesondert faszinierend ist, wenn große Systeme sich im Fall befinden. Dann passiert was, was mit ganz vielen Sachen zu tun hat, die mir diese Woche durch den Kopf gegangen sind. Also ich fange mal damit an. Du hattest mir eine Geschichte geschickt von einem Sozialpsychologen, der hat das in einem Buch geschrieben. Das Buch heißt Influence und er heißt Robert Cialdini. Ich glaube, so wird er ausgesprochen. Und die Geschichte ist ganz kurz. Er ist mit seiner Frau unterwegs in so einem Nationalpark in Arizona und da gibt es versteinertes Holz. Und das ist natürlich eine wertvolle Ressource. Deshalb kommen die Menschen in diesen Nationalpark und schauen sich das an. Und einige nehmen halt auch was mit nach Hause von diesem Schatz von diesem versteinerten Holz, was Besonderes. Und die beiden lesen ein Schild und auf dem Schild steht, dass man nichts klauen darf. Und dann steht nochmal kleiner drunter, 14 Tonnen versteinertes Holz pro Jahr verschwinden aus dem Nationalpark, hauptsächlich in winzig kleinen, wie nennt man das, Souvenir-Diebstählen, ne? Dass sich irgendwer was in die Tasche steckt. Und hier kommt der Clou. Seine Frau von diesem Robert Cialdini, die super rechtschaffen und
würde niemals was klauen.
Nie! Guckt zu ihm und sagt, dann sollten wir uns besser auch was mitnehmen, damit wir auch was davon haben. Und ich finde das so bezeichnend für den Fall von großen Systemen, wenn alles schon zusammenbricht, dass man sich dann halt individuell bereichert, weil man nicht mehr an irgendeine Vision glaubt, weil man nicht mehr denkt, hey, wenn wir uns an den Werten, die im Aufstieg ganz wichtig waren, orientieren, dann müssen wir gucken, dass wir uns was, dass wir da hier irgendwie noch was mitnehmen.
Dann gehen wir wie Kubicki richtig lange duschen.
Exakt, an den dachte ich. Genau das. Und damit sind wir wieder bei dieser Verzichtsethik. Ich finde, man hat wirklich einen Punkt, wenn man sagt, nee, das kann doch nicht die Lösung sein, wenn die da oben es nicht auf die Reihe kriegen, eine bessere Verteilung, Vermögensverteilung hinzukriegen, dass wir 1% haben, die mehr besitzen als der ganze Rest zusammen. Wenn die das verkacken, dass wir hier unten nicht richtig duschen sollen, das ist doch nicht gerecht.
Ja.
Das Ding ist halt, wenn man ein Kubicki ist, dann sitzt man selber mit an diesen Hebeln. Und wenn man aber kommuniziert, nee, ich werde lange duschen, ich nehme mir meinen Teil, dann hat das ja eine kommunikative Wirkung und die Wirkung ist, ihr alle solltet in die eigene Tasche wirtschaften, denn das ganze Ding geht gerade kaputt. Nimmt jeder, was er kann. Marodeure nennt man das, ne? So, wenn im Katastrophenfall und im Krieg und so, wenn man Häuser plündert. Kubicki ist ein Marodeur und er steckt uns an, auch welche zu sein. Das ist daran erkennt man, also das begleitet jeden tiefen Fall, die Marodeure.
Kommen wir zum Outro, oder?
Ja. Hab ich mich da jetzt in irgendwelche Höhen geschwungen und kam nicht mehr. Oder gab es dazu noch was abschließend? Nee, ne?
Nee, ich habe über Duschen nachgedacht.
Machen wir schnell ein Outro und gehen duschen.
Ja.
Hast du dir was überlegt?
Ich habe mir überlegt, erst wollte ich mit dir, weil das die Woche bei mir so präsent ist, dass ich so darüber nachdenke, wie bin ich groß geworden, woran habe ich geglaubt, alles fällt irgendwie zusammen, alles ist irgendwie anders. Ne? Mhm. Und dann hatte ich dir das ja vorgeschlagen und da hast du zu Recht gesagt, ey, das ist deprimierend.
Ja, ich fühle mich aber gerade gar nicht so deprimiert. Du?
Nee, weil wir machen das jetzt ja auch nicht, ne? Dass wir im Outro das alles besprechen. Dann habe ich überlegt, okay, wir könnten vielleicht überlegen, was ist so alles am Aufsteigen. Das war mir aber zu langweilig. Also, wie wir...
Aktientipps zu geben.
Ja, genau.
Setz darauf und darauf, das wird steigen.
Hallo Leute.
Das ist sogar verboten, ne? Das darf man gar nicht.
Darf man gar nicht?
Ich weiß es nicht, ob man das nur dann nicht machen darf, wenn man selber auch an der Börse ist oder so. Keine Ahnung. Ich käme sowieso nie auf die Idee, irgendwem zu empfehlen, was Bestimmtes zu kaufen.
Nee, aber wie wär's, wenn wir mal überlegen, wie wir wohl fallen werden, Matthias?
Ah, ja, das ist nicht deprimierend, Iris.
Ich überlege immer so, jetzt nicht so Influencer-Creator-mäßig unbedingt, ne? Dass man in der Öffentlichkeit steht und wie wird die Öffentlichkeit einen fertig machen.
Oh,
ne?
doch, ich hab's. Ha? Ich weiß direkt, wenn du das so sagst, doch. Komm, wir prophezeien uns gegenseitig unseren Fall. Ich dir deinen zuerst, weil ich komme gerade drauf. Wir haben nämlich mal Only Jails in einer der ganz frühen Folgen empfohlen. Dass die auf TikTok interessante Videos zu Lifehacks, glaube ich, war das. Dass die so interessante Psychotricks und Bodyhacks und so drauf
hat. Die ist aber gefallen,
ne? Exakt. Und die ist gefallen, weil sie sehr hasserfüllt und rassistisch in Streitigkeiten mit anderen war, die das dann veröffentlicht haben, wie sie sich so äußert und welche Worte sie benutzt und so. Und damit ist sie absolut zur Persona non grata geworden, nachvollziehbarerweise. Und genau das ist dein Fall, Iris. Du wirst in irgendeiner Podcast-Folge Worte benutzen, wo die ganze Community dich zerreißen und sagen wird, nie wieder höre ich mir an, was diese... Jetzt kannst du einfüllen, was du dann bist.
Also aus meinem echten Leben weiß ich, dass die einfach gar nicht mit mir reden würden. Ja, die würden mir überhaupt nicht sagen, was ihr fucking Problem ist, sondern einfach nur schweigen und sich das leise weiter angucken. Das ist ja, ja genau.
Aber dann steigen unsere Zahlen. Die Leute gucken.
Mein Fall wird mit steigenden Followerzahlen sein. Ja, aber
was ist es bei mir? Wie fall ich?
Nee, ich also nur noch kurz zu mir, dass ich was Dummes sage. Die Gefahr ist wirklich hoch. Ich habe da echt Angst davor. Und ich will mir immer Mühe geben. Ich weiß, dass ich manchmal Sachen sage oder denke, die noch nicht durchdacht sind. Aber ich bin total bereit, Dinge anders zu sehen und in eine Diskussion zu gehen. Mega bereit.
Du hast ja auch den einen Schlüssel dafür längst. Fragen stellen.
Ja. Also ich glaube, dein Fall, Matthias, du wirst dich zu Tode diskutieren. Das ist dein Fall. Du, ich weiß das nicht, was da manchmal sein. Mit dir los ist. Ne? Du diskutierst.
Ich kann dann nicht loslassen.
Du, ja, du kannst doch nicht loslassen.
Also ausgerechnet das Loslassen wäre ja der Schlüssel.
Facebook-Diskussion, Matthias ist dabei.
Nee, auf Facebook war ich noch nicht mal seit 2 Jahren.
Ja, okay, aber trotzdem. Aber du, ich glaube, du wirst dich in irgendwelchen Diskussionen verschachteln.
Ja.
Und das wird sich komplett aufbauen. Und dann ist das dein Fall. Leider.
Twitter wahrscheinlich auch noch. Dann,
oh Gott,
Das frisst ja richtig Zeit, dass man nicht wie auf Facebook einfach schreiben kann, was man will, einen ganzen Roman, sondern auf Twitter musst du dein kluges Argument, da brauchst du auch noch richtig lang, um drüber nachzudenken, wie du das jetzt pointiert zusammenfasst. Ich würde wahrscheinlich Threads die ganze Zeit schreiben. Das ist mein Fall. Ich habe keine Zeit mehr für irgendwas anderes.
Ja.
Couple Off nehme ich nicht mehr auf.
Thread 1 von 200.
Ja, genau. Das ist was mich interessiert. Es gibt bestimmt einen Rekord für den längsten Twitter-Thread aller Zeiten.
Ich guck mal.
Den werde ich brechen.
Längster Twitter.
Guckst du auf DuckDuckGo?
Nee, auf Google. Ja, finde ich nicht.
Natürlich nicht. Du hast ja auch Google benutzt. Nutzt DuckDuckGo.
Hast du es gefunden?
Warte. Ja, ich finde etwas. Da steht, der längste Twitter-Thread der Geschichte erklärt die Verbindung zwischen Alt-Right, Gamern und MRA. Ich weiß nicht, was MRA genau sein kann. Also das Problem ist, wenn ich draufklicke, dann ist das Video nicht verfügbar. Das ist ein YouTube-Video, das erklärt. Ich habe noch eine andere Seite gefunden, Twitter-Weltrekorde.
Mhm.
Aber ich sehe, da sind 26 Rekorde und ich glaube, da ist nicht der dabei. Da sind andere dabei. Was zum Beispiel die am wenigsten gesehenen Tweets der Welt. Solche Sachen. Ich verlinke euch die Seite auch in den Shownotes, das ist interessant. Aber wir kommen jetzt zu einem Ende. Stellt ihr doch bitte einen Twitter-Rekord auf, dass die meisten Tweets über unsere neue Folge.
Oh, das wäre so toll. Wenn ihr über, also einfach Hashtag Couple Off.
Ja.
Und dass ihr einfach ein bisschen tweetet dazu.
Und unsere Folge teilt und uns eine neue Frage für was ist dein scheiß Problem schickt.
Dann würden wir uns sehr freuen. Mehr Aufgaben haben wir heute nicht für euch.
Nein. Ihr seid ja auch viel zu beschäftigt mit eurem Fall. Wir wünschen euch einen schönen Aufstieg danach und haben euch lieb.
Macht's gut.